Gut. 45 Minuten noch. Man kann nicht so lange zuhören. Wir haben nun das Brandopfer in den Einzelheiten untersucht. In einigen Sätzen die Zusammenfassung. Was bedeutet das Brandopfer? Der Sohn Gottes kam in erster Linie, um Gott auf dieser Erde zu verherrlichen. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du zu geben, zu tun mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 4. Dort, wo der Mensch durch die Sünde Gott entehrt hatte, ehrte der vollkommene Mensch seinen Gott durch vollkommenen Gehorsam. Er kam, um Gottes Willen zu tun. Er machte sich freiwillig zum Knecht, freiwillig, ganz freiwillig, und war gehorsam bis in den Tod. Er eiferte um Gottes Ehre. Ja, der Eifer um Gottes Haus hat ihn verzehrt, Johannes 2,17. Er opferte sich selbst ohne Flecken Gott. Das steht in Hebräer 9, Vers 14. Nur Gott kann ermessen, was die Hingabe seines Sohnes bedeutete. Nur er sah hinein in alle Abgründe des Leidens und er sah, wie sein Sohn litt und dabei Gott vollkommen ergeben blieb. So opferte sich der Sohn Gottes aus Liebe zu seinem Vater, um seinen Vater zu verherrlichen. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Zwischen Gott und dem Vater ist eine ewige, vollkommene, göttliche Liebe. Gott, der dreieinige Gott, ist ein Gott in dem, in den Personen der Gottheit, ewige Beziehungen vollkommener Zuneigungen sind und die höchste Beziehung und die reinste Beziehung ist Liebe. Und aus Liebe hat der Sohn sich geopfert, aus Liebe zum Vater. Das Johannesevangelium zeigt besonders deutlich den Herrn, wie er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Darum steht das so häufig im Johannesevangelium, dass er gekommen sei, nicht um seinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. Und bemerkenswert ist das Wort am Kreuz, so wie Johannes es überliefert, in Johannes 19, Vers 30, da steht, Johannes 19, Vers 30, da steht, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, er sprach. Vergleichen wir das mit Matthäus, wie Matthäus die letzten Worte des Herrn überliefert, Matthäus 27, Vers 50, Matthäus 27, 50. Jesus schrie wieder mit lauter Stimme. Laut, hörten alle. Markus 15, Vers 37. Jesus gab einen lauten Schrei von sich und verschied. Lukas 23, Vers 46, Lukas 23, Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann Johannes 19, Vers 30, noch einmal, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Es ist, als ob er es dem Vater sagte. Nicht so, dass alle Umstehenden es hören mussten. Er sprach, Vater, es ist vollbracht. Denn er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Nun, nach diesen zusammenfassenden Aussagen zum Brandopfer kommen wir zum Kapitel 2, 3. Mose Kapitel 2, das Speisopfer. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 3. 3. Mose 2, die Verse 1 bis 3. Und wenn jemand dem Herrn die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen, und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch, und der Priester räuchere das Gedächtnisteil davon auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Nun, das besondere Merkmal dieses Opfers ist, dass es nicht blutig ist. Es ist also kein Tier, das geschlachtet wird, sondern man bringt Mehl dar. Mehl, sei es in Form eben von Mehl oder als Brot gebacken. Und so spricht dieses Opfer in erster Linie vom Leben des Herrn, von seinem vollkommenen Leben, von seiner vollkommenen Menschheit. Es enthält auch einen Hinweis auf seinen Tod, wie wir jetzt gelesen haben, ein Teil dieses Speisopfers, ein Gedächtnisteil, so heißt es, sollte genommen werden, so eine Handvoll, und auf dem Altar verbrannt werden, um so auch anzuzeigen, dass dieses vollkommene Leben Jesu das als Ziel und Ende hatte. Es sollte Gott geopfert werden. Aber die Hauptsache ist das Leben Jesu. Das vollkommene Leben Jesu. Nun, wir hatten in Kapitel 1 gesehen, das Brandopfer Jesus, der Herr, er das vollkommene Brandopfer, aber er konnte das nur sein, weil er Mensch, ganz Mensch und vollkommener Mensch gewesen war. Er musste als Mensch Gott verherrlichen in seinem Tod, aber dazu musste er ein sündloser Mensch sein, der ein ganzes Leben ohne Sünde gelebt hatte. Und darum geht es beim Speisopfer. Nun, wie kommen wir darauf, dieses Mehl, dieses Feinmehl als einen Hinweis auf Menschheit zu sehen? Wir schlagen dazu eine Stelle auf aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 66, Vers 20. Jesaja 66, Vers 20. Hier wird etwas gesagt über die Wiederherstellung Israels und die Sammlung Israels aus allen Weltgegenden. Und da heißt es, und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen dem Herrn als Opfergabe bringen, auf Pferden und auf Wagen und auf Sänften und auf Maultieren und auf Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Kinder Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Hier stellen wir eine Analogie fest. So wie die Priester ihre Speisopfer zum Tempel bringen, wird man nachher die Kinder Israel nach Jerusalem zum Tempel bringen. Also, das Speisopfer ist so etwas wie Menschen. Darum steht hier Speisopfer und nicht Sündopfer oder Brandopfer, sondern Speisopfer. Weil man Menschen zum Herrn bringt. Mithin spricht das Speisopfer von Menschheit. Die vollkommene Menschheit Jesu. Dann haben wir auch diesen Vergleich, den der Herr selber verwendet. Er vergleicht sich mit einem Weizenkorn. Und das Weizenkorn oder der Weizen, das ist ja das, was zu Mehl wird. Nun die symbolischen Einzelheiten. Es heißt wiederum, wenn jemand eine Opfergabe, die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will. Dass der Sohn Gottes Mensch wurde, das geschah ganz freiwillig. Gott war nicht genötigt, seinen Sohn in diese Welt zu senden. Gottes Sohn nahm es freiwillig auf sich, Mensch zu werden. Und dann heißt es, diese Opfergabe sollte Feinmehl sein. Hebräisch Solet, ich habe alle Stellen nachgeschlagen, den Gebrauch dieses Wortes und so weiter. Und es bestätigt sich, Feinmehl ist die richtige Übersetzung, nicht Grieß. Nein, wirklich nicht. Feinmehl. Der Herr vergleicht sich, wie vorhin schon gesagt, mit einem Weizenkorn, Johannes 12, 24, und er vergleicht sich mit Brot, Johannes 6, 33 bis 35. Das Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Brot. Mehl, das ist gemahlenes Korn. Feinmehl, das ist gesichtetes, von jeder Unreinheit befreites Mehl. Und wir sind uns ja gewohnt, dass das Mehl rein ist. Wir kaufen einen Kilosack und dann ist das Mehl ist rein. Aber das war und ist im Orient nicht so, wenn man dort Mehl kauft. Ich habe ja längere Zeit in Pakistan gelebt und eine Zeit lang selber gekocht und jeden Tag diese Brote gemacht, die man dort isst. Dann braucht man immer Mehl, man kauft das Mehl. Und bevor man den Teig knetet, wird das Mehl immer gesichtet. Und dann bleibt Unreinheit zurück. Es ist also gesichtetes, von Unreinheit befreites Mehl. Und dieses Feinmehl, das entspricht eben der vollkommenen Menschheit Jesu. Nichts Unreines, nichts Grobes, nichts Fremdes ist in ihm und an ihm. Ebenmäßig rein. Bei ihm war auch alles vollkommen proportioniert, alles war durchwegs gediegen. In allem, was er tat, in all seinen Worten, von seinen Worten wird gesagt, dass die Menschen sich verwunderten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Lukas 4, 22. Lukas 4, 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Das muss etwas ganz Ergreifendes gewesen sein, diesen Menschen Jesus zu hören, wie er redete. Einmal sollten ja Abgesandte der hohen Priester hingehen und Jesus greifen und dann kommen sie unverrichteter Dinge zurück und dann werden sie dafür getadelt. Warum habt ihr ihn nicht gegriffen? Und sie können nur antworten und sagen, niemals hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Wie er so redete, da ging von ihm etwas aus, das hatten sie noch nie irgendwie gehört oder empfunden. Und das machte ihn für sie unantastbar. Das muss etwas ganz, ganz Großes gewesen sein. Nur ihn reden zu hören. Ein vollkommener Mensch, wie ein vollkommener Mensch redet. Johannes 7, Vers 46, dort steht das. Johannes 7, Vers 46. Niemals hat ein Mensch so geredet. Dann auch seine Taten. Alle seine Taten waren richtig. Alles war gut. Einmal steht zusammenfassend Markus 7, Vers 37, da heißt es, sie waren überaus erstaunt und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Sein Leben war auch von einer großen Beständigkeit gekennzeichnet. Einige Male kommt das Wort Gewohnheit vor, in der Beschreibung seines Lebens, Lukas 4, Vers 16, Lukas 4, Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er auch verzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge. Oder Lukas 22, Vers 39, Lukas 22, Vers 39, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Und so konnten Menschen ihn auch beobachten. Und sie wussten, auch am Sabbat wird er in der Synagoge sein. Und die Leute, die im Übel wollten, die wussten jetzt, dann wird er da sein. Saßen sie da und lauerten auf ihn. Und sie wussten aus seiner Gewohnheit nach, er ging hinaus an den Ölberg und er übernachtete jeweils dort. In der letzten Woche, vor seinem Leiden, hat er nicht mehr in der Stadt übernachtet. Das wusste man auch, Gewohnheit. Er war berechenbar, nicht unberechenbar, nicht launisch, nicht sprunghaft. Er tat, was er sagte. Als er in die Welt kam, sagte er, ich komme, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Und er tat den Willen Gottes, auch unter den schwersten Umständen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er liebte seine Jünger und er liebte sie bis zuletzt, auch dort, wo sie sich als ganz unwürdig erwiesen und ihn allein ließen. Er liebte sie doch. Johannes 13, Vers 1. So die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Er war wahr, er war wahrhaftig. Als man kam, um ihn zu greifen, Johannes 18, Vers 5, da fragte Jesus, Johannes 18, ja, lesen wir von Vers 4 an. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Ich bin es. Und dann Vers 8 noch einmal, Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Wie anders Petrus im gleichen Kapitel, wo man ihn fragt, bist du nicht Petrus oder bist du nicht einer von diesen? Und dann sagt Petrus, ich bin es nicht. Der Herr sagt, ich bin es. Petrus sagt, ich bin es nicht. Seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit, sein Mitgefühl. Er empfand mit dem Kummer der Menschen. Lukas 7, eine Witwe trägt ihren einzigen Sohn zu Grab. Und dann heißt es Lukas 7, Vers 13, als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Er ist Gott. Er ist Gott mit uns, er ist Gott unter uns und so ist er. In seiner Menschheit vollkommen. Er war auch immer bereit, den Menschen zu dienen. Wurde ja immer belagert von Menschen. Er hat nie gesagt, so jetzt habe ich genug, jetzt lassen wir mal ein bisschen in Ruhe. Nie. Den Jüngern wurde es zuweilen zu viel. Wir verstehen es, uns wird es auch zuweilen zu viel, aber dem Herrn wurde es nie zu viel. Feinmehl. Und dann heißt es von diesem Feinmehl, von diesem Speisopfer, dass man Öl darauf gießen sollte. Öl darauf gießen. Öl steht für den Heiligen Geist. Öl über dieses Mehl gießen, sodass es von diesem Öl durchtränkt wurde. Und so sehen wir hier das Wirken des Heiligen Geistes im Leben unseres Herrn. Der Herr wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Das haben wir in der ersten Stunde schon gesehen, Lukas 1, 35. Dann lesen wir, dass er bei seinem Dienstantritt vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt auf ihn herab. Das war seine Salbung, das war seine öffentliche Diensteinsetzung. Lukas 3, Vers 21, 22. Und der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn hernieder. Und dazu sagt Petrus eben, dass er mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt wurde. Apostelgeschichte 10, 38. Dann lesen wir in Lukas, immer noch Lukas 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes. Er war voll Heiligen Geistes. Denn in ihm, in diesem Menschen, wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit. Er war Gott und in ihm wohnte Gott. Und die Fülle der Gottheit, das ist der dreieinige Gott. Denn wir können und wir müssen, weil die Bibel es tut, unterscheiden zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist, aber wir können sie nicht scheiden. Und so ist der Vater nie geschieden vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und so ist auch der Sohn nie geschieden vom Vater und vom Heiligen Geist. Und so ist auch der Heilige Geist nie geschieden vom Vater und vom Sohn. Und so war im Menschen Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig. Der dreieine Gott. Er war voll Heiligen Geistes. Gottes voll also. Er wurde vom Heiligen Geist geführt, das sagt Lukas 4, Vers 1. Er wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Nachher, Lukas 4, 14, da heißt es, dass er in der Kraft des Geistes seinen Weg ging. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Dann Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir. Wir lesen in Matthäus 12, 28, dass er seine Wunder tat durch den Geist. Matthäus 12, Vers 28. Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. In Lukas 10, 21 steht, er frohlockte im Geist. Nun, da können wir gar nicht richtig entscheiden, ob das heißt in seinem Geist oder im Heiligen Geist. Es steht im Geist, Lukas 10, 21. Und er hat sich durch den Geist geopfert. Jetzt schlagen wir diese Stelle auf, die ich jetzt schon mehr als einmal erwähnt habe. Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen? Er hat sich durch den ewigen Geist geopfert. Das also ist die Bedeutung dieser Anweisung, das Feinmehl musste mit Öl übergossen werden. Es war ganz getränkt von Öl. Und dann wurde Weihrauch darauf gelegt, Wohlgeruch. Weihrauch zum Wohlgeruch. Der Mensch Jesus war ein Wohlgeruch. Nun, ein Wohlgeruch ist ja immer etwas Willkommenes. Und so war er eine Freude für den Himmel. Jesaja 42, Vers 1. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Gottes Freude an seinem Sohn. Er war seinem Gott ein Wohlgeruch. Er war nicht allen Menschen ein Wohlgeruch. Es gab solche, die ihn hassten. Sie konnten ihn nicht ausstehen, fanden ihn unausstehlich. Dachten, der muss weg. Aber für Gott war er ein Wohlgeruch. 2. Korinther 2, Vers 15. 2. Korinther 2. Vers 15. Da steht, 2. Korinther 2, Vers 15, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Also Christus ist ein Wohlgeruch. Und die, die Christus gehören, sind das durch ihn auch. Wohlgeruch Christi. Und Wohlgeruch steht eben für etwas, das einem Freude bereitet, das man gern hat, das man gern bei sich hat, das man gern zu sich nimmt. Wenn es gut duftet in der Küche, man freut sich darauf. Jetzt gibt es etwas Gutes, das man gern zu sich nimmt. Brot im Ofen. Haha, das duftet so fein. Und das Gegenteil, darum sagt, das ist Bibelsprache, darum sagt man in der Bibelsprache, wenn man sich bei jemandem unmöglich gemacht hat, dann sagt man, ich habe mich bei ihm stinkend gemacht. stinkend gemacht. 1. Mose 34, 30. 1. Mose 34, 30, da kommt dieser Ausdruck zum ersten Mal vor. 1. Mose 34, 30. Da sprach Jakob zu Simeon und zu Levi, ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend macht unter den Bewohnern des Landes. Und aus der Bibelsprache ist das auch in unserem Sprachgebrauch übergegangen. Wir sagen auch, der stinkt mir. Und jemand, der einem stinkt, den will man gar nicht in seiner Nähe haben. Das ist Abweisung. Also Wohlgeruch, das Gegenteil. Ein Wohlgeruch für Gott und ein Wohlgeruch für alle, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben. Ihnen ist der Name Jesu, die Person des Herrn, das Herrlichste, das Schönste. Dass sie wissen, dass sie nur denken können. Und sie wollten nichts lieber, als dass er bei ihnen wäre, noch näher, noch inniger. Ihre Gemeinschaft mit ihm. Und sie wünschen nichts so sehr, wie bei ihm zu sein. Ein Wohlgeruch. Aber dieses Speisopfer, dieser Mensch, Jesus, dieser vollkommene Mensch, der ein Wohlgeruch war für Gott, er war dazu bestimmt, dieses vollkommene Leben in den Tod zu geben. Und darum musste der Priester eine Handvoll von diesem Mehl nehmen und es auf dem Altar verbrennen. Und so hat der Mensch Jesus immer wieder von einer Stunde geredet. Schon früh in seinem Dienst hat er von einer Stunde geredet, auf die er zugeht, und das war seine Todesstunde. Johannes, Kapitel 2, Vers 4. Johannes Kapitel 2, Vers 4. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann Johannes 7, Vers 30. Oder der Vers 6 schon, Johannes 7, Vers 6. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Dann Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu greifen und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Johannes 8, Vers 20. Johannes 8, Vers 20, diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Johannes 12, 23. Johannes 12, Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Denn jetzt sind die letzten Tage in Jerusalem angebrochen. Und so sagte, jetzt die Stunde ist gekommen, sind von ganz nahe. Johannes 12, 27. Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Dann Johannes 13, Vers 1. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, da die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Dann Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Also er kam, um diese Stunde zu erfüllen, in der er den Vater verherrlichen sollte. Aber das war auch die Stunde, die all denen, die an ihn glauben würden, ihr größtes, höchstes, ewiges Glück bringen würde. Und darum heißt es in 3. Mose 2, Vers 3, das Übrige vom Speisopfer, also nur ein Gedächtnisteil wurde verbrannt, aber das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein. Und so kam er in diese Welt, um Gott zu verherrlichen, aber er kam auch um der Menschen willen, um Sünder selig zu machen. Und er nahm einen menschlichen Leib an. Das Speisopfer spricht er von seinem Menschsein. Er nahm einen menschlichen Leib an und dann sagte den Jüngern, dies ist mein Leib, der für euch ist. Hast du schon daran gedacht, darüber nachgedacht? Er nahm einen menschlichen Leib an für dich. Mein Leib für dich. Er wurde Mensch für dich. Mein Leib, der für euch ist. Lukas 22, 19. Lukas 22, 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, für euch. Und Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Was wäre diese Welt, wäre er nicht gekommen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was wäre, wenn Jesus nicht wäre, wenn er nicht gekommen wäre? Das ist eine unbeschreiblich herrliche Wahrheit. Jesus ist in diese Welt gekommen, er wurde Mensch und gab sich dahin, um Sünder selig zu machen. Bist du ein Sünder? Dann ist er für dich gekommen. Bist du kein Sünder? Ist er nicht für dich gekommen. Ist nur für Sünder gekommen. Für die, die unter ihrer Sündennot leiden, die wissen, ich bin ein Sünder. Ich habe Sünde, ich habe Schuld, ich bin ein Sünder. Dann ist Jesus für dich gekommen. Für dich. Das Übrige also für Aaron und für seine Söhne. Nachher werden einige Anweisungen gegeben. Schauen wir uns die ein oder andere an, soweit wir kommen. Den noch verbleibenden 10 Minuten. Vers 4. Wenn du als Opfergabe eines Speisopfers ein Ofengebäck darbringen willst, so soll es Feinmehl sein. Ungesäuerte Kuchen gemengt mit Öl, ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl. Also man konnte dieses Speisopfer auch in Form eines Brotes darbringen. Nun ist ja ganz einfach aus Mehlbrot machen, man mischt Wasser darunter und nachher in den Ofen. Kein Sauerteig, also keine Hefe, sondern nur Mehl und Wasser. Und das ergibt ein Brot. Und nun konnte man also das im Ofen zubereiten. Und wieder Öl dazu, gleiche Bedeutung. Gemengt mit Öl, gesalbt mit Öl. Christus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, gezeugt durch den Heiligen Geist, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Aber wofür steht einmal, oder woran erinnert uns das Brot ja noch direkter an den Herrn? Denn der Herr sagte direkt von sich, ich bin das Brot. Und hier wird dann endgültig deutlich, dass mit dem Speisopfer die Menschwerdung und das Menschsein Jesu gemeint ist. Johannes 6, Vers 33. Johannes 6, Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Er also ist dieses Brot. Aber es wird hier ausdrücklich gesagt, es wird im Ofen zubereitet. Nun, im Ofen ist Hitze. Und das bedeutete, dass der Mensch Jesus schon während seines Menschseins durch Hitze des Leidens ging. Schon während seines Menschseins. Schon sein menschliches Leben brachte Leiden mit sich. Das war nicht sühnendes Leiden. Das sühnende Leiden war erst am Kreuz. Aber als Mensch bedeutete es für ihn, einen reinen und heiligen, schon Leiden unter Unreinen zu sein. Unter Sündern zu sein. Und er, der die Menschen kannte, und er, der wusste, was in den Menschen war. Umgeben von lauter Leuten, die Sachen vormachten, die Dinge sagten, die sie gar nicht selber glaubten. Und er sah das alles. Und das muss für ihn beständig seelisches Leiden verursacht haben. Diese Verlogenheit zu sehen. Er litt an den Menschen und er litt von den Menschen. Eben wie das Brot durch Hitze geht. Er litt an den Menschen und er litt auch von den Menschen. Johannes 11, 33. Der Herr steht vor dem Grab des Lazarus und alle in diesem Kapitel Beteiligten, wirklich alle, ohne Ausnahme, machen dem Herrn Vorwürfe. Alle, die Jünger, Martha, Maria, die Juden, alle zusammen sagen, du hast einen Fehler gemacht. Machen ihm lauter Vorwürfe. Und so heißt es von ihm hier in Johannes 11, 33, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihm gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich, wurde erschüttert. Nun, es wird verschiedene Gründe gehabt haben, warum er erschüttert war. Er war sicher erschüttert über das, was die Sünde anrichtet. Tod. Aber das, was die Sünde auch im Menschen anrichtet, macht den Menschen eben so, wie er ist, dass er meint, er wisse es besser als Gott selbst. Der Mensch macht Gott Vorwürfe, wenn der Tod als Lohn der Sünde eintritt, als ob Gott schuld wäre. Und das muss er sich alles gefallen lassen, muss er alles erdulden. Er litt an den Menschen. Es tat ihm weh, dieser Widerspruch von Sündern. Im Hebräerbrief wird dieser Ausdruck verwendet. Er hat solchen Widerspruch von Sündern erduldet. Sünder. Menschen, die ihm alles verdanken. Die nichts verstehen. Die verbogen und verkehrt sind. Widersprechen ihm. Widerspruch von Sündern. Hebräer Kapitel 12. Der Vers 3. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und er litt von den Menschen. Einer seiner Vertrauten, der mit ihm das Brot aß, hat die Verse gegen ihn erhoben. Hat ihn verraten. Die Verse gegen ihn erhoben. Wir müssen einmal bedenken, was das heißt. Und dazu müssen wir uns auch vergegenwärtigen, wie man damals zu Tisch saß, oder eben nicht saß, sondern lag. Johannes 13. Verse 18 und 19. Ich rede nicht von allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Und dann von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ihr nicht senden werdet, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den, auf den mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und das ist eben der, der die Verse gegen ihn erhoben hat oder erhebt, der mit ihm Brot gegessen hat, Judas, mit dem er 3 Jahre zusammen war, der mir nur Gutes tat, den er bei sich hat, in seiner Nähe hatte, mit ihm zusammen gegessen und dann liegen sie da zu Tisch. Und dieser Ausdruck, der ist eben diesen orientalischen Gepflogenheiten entnommen, Man liegt also da zu Tisch. Und da konnte man, wenn man so da lag, jemandem, der auch da lag, konnte man so mit dem Fuß ins Gesicht treten. Das war der Ausdruck der größten Verachtung, den es gibt. Jemandem mit dem Gesicht, mit dem Fuß ins Gesicht treten. Dem Gastgeber. Und das hat Judas getan. Nicht buchstäblich, aber das bringt zum Ausdruck, wie übel es war, was er tat. Und das hat dem Herrn wehgetan. Und so, darum heißt es, er wurde im Geist erschüttert. Im Griechischen steht etarachte, das heißt, er wurde wirklich geschüttelt. Und so war für ihn das bloße Menschsein, das Menschenleben eines Heiligen, eines Gerechten, eines Unschuldigen, unter solchen, wie wir Menschen sind, Leiden, Schmerzen. Er musste es sich gefallen lassen, dass die Leute ihm sagten, du hast einen Dämon. Sagen wir nicht recht, du bist ein Samariter und hast einen Dämon. Johannes 8, 48. Seine Angehörigen sagten ihm, Markus 3, Vers 21, er ist von Sinnen, er ist nicht ganz normal. Markus 3, 21. Matthäus 16, Vers 22. Er muss auch den Unverstand der Jünger, die er bei sich hat, die er lehrt, die er berufen hat, Apostel zu sein, er muss den Unverstand der Jünger ertragen. Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Herr, das wird dir nicht widerfahren. Er muss es dann erleben, wie die Jünger, seine Vertrauten, die er bei sich gehabt hat, für die er gesorgt hat, für die er da war die ganze Zeit, wie sie ihn dort, wo er gegriffen wird, allein lassen. Matthäus 26, Vers 56, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Das hat dem Herrn wehgetan. Und dann hat einer seiner Vertrauten, Petrus, ihn auch verleugnet. Das hat dem Herrn auch wehgetan. So war sein Leben bereits Leiden. Und für alles Gute, das er den Menschen tat, dafür hat man ihn angefeindet. In einem prophetischen Psalm wird das so ausgedrückt, Psalm 109, Vers 4, ein prophetischer Psalm auf den Messias, Psalm 109, Vers 4, für meine Liebe feindeten sie mich an. Und Vers 5, sie haben mir für Gutes Böses erwiesen und für meine Liebe Hass. Ein abschließender Gedanke. Dieses Brot wurde im Ofen zubereitet. Nun, das muss hier seine besondere Bedeutung haben, weil es im Vers 5 von einem Speisopfer heißt, das in der Pfanne, also auf dem Herd, offen zubereitet wurde. Das aber im Ofen, und was im Ofen ist, ist verborgen. Das sieht man nicht. Und so, das, was wir jetzt hier gesehen haben am Herrn, das war lauter inneres Leiden des Herrn. Verborgen. Niemand hat das gemerkt. Wie er litt unter den Menschen. Niemand hat das gesehen. Ganz verborgen. Nachher kommen dann Leiden, die offen waren. Jeder sah, dass das Leiden war. Und obwohl der Herr durch dieses Leiden gehen musste, sein ganzes Leben auf der Erde, kam er, um diesen Weg zu gehen. All das, um Gott, seinen Vater, zu erfreuen und um Sünder selig zu machen.